Antenne Brandenburg.
Hallo Brandenburg.
Ja, letzter Tag vom Antenne Comedy Herbst und deshalb freuen wir uns auf einen allseits beliebten Comedian, einen Zweibeiner, dem es besonders die Vierfüßler angetan haben. Hundeprofi Martin Rutter. Und der spricht bei uns über Dinge, die Sie so von ihm vielleicht noch nicht gehört haben.
Boah, ich würde unfassbar gerne singen können. Ich frage mich, ob ich das aussprechen sollte. Ich sage das jetzt einfach. Ich habe mich als Kind bei Wetten, dass vor Thomas Gottschalk geekelt. Macadamiennüsse sind für Hunde hochgiftig.
Ja, gibt also auf jeden Fall auch ein paar sehr gute Tipps von Deutschlands bekanntestem Hundetrainer. Gleich steigen wir ein. Mein Name ist Olaf Kosert. Wünsche einen schönen Sonntagvormittag. Hallo.
Bei uns ist heute ein Mann, der hat sich neulich auf Instagram geoutet. Er nennt sich ja eigentlich der Hundeprofi, aber jetzt ist es raus, er mag auch Katzen. Schönen guten Morgen, Martin Rutter.
Guten Morgen. Ich habe geahnt, dass mir das für immer aufs Brot geschmiert wird.
Natürlich, das nutzen wir jetzt schamlos aus. Was ist denn da passiert bei Ihnen? Wie kam das?
Ich weiß auch nicht, ich hatte die Medikamente nicht genommen und auf einmal ist es passiert. Nein, es ist natürlich, jetzt spiele ich seit knapp 30 Jahren mit dem Klischee, dass es nur Hunde- und Katzenleute gibt und auch auf den Bühnenprogrammen oder jetzt beim aktuellen Programm sage ich ja so Sätze wie, ja, eine Katze, das ist doch ein Tier zweiter Klasse,
ja.
Weil es natürlich das Klischee bedient. Jemand, der aber im Programm sitzt, der merkt natürlich und weiß, dass ich das mit Augenzwinkern tue.
Ja.
Und dann habe ich mich da wirklich auf Mallorca in so eine Straßenkatze verliebt. Das war wirklich sehr besonders.
Ja, so eine schwarz-weiße war aber auch goldig, ja. Und nach ihrer Katzenbeichte, muss man allerdings sagen, schrieb dann ein Follower, unser Dackel ist Ihnen gerade entfolgt, Herr Rutter. Aber damit muss man leben können, ne?
Ja, ja. Aber das ist ja so lustig, weil warum haue ich eigentlich so auf das Klischee? Weil bei den Live-Programmen ungefähr die Hälfte der Leute, die da sitzen, haben ja Hund und Katze. Und ich tue dann aber so, als würde ich nicht bemerken, dass die einen Hund haben. Wenn ich sage, wer von euch hat eine Katze und da zeigen 4000 Leute auf, dann mache ich natürlich die entsprechende Flachserei dazu. Aber ich glaube, dass die Leute schon immer ein bisschen geahnt haben, dass ich jetzt nicht militant gegen Katzen bin.
Ja, wir werden heute aber bis 12 auf jeden Fall beim Hund bleiben, vornehmlich, denn dafür ist der Hundeprofi ja auch da. Martin Rutter bis 12 bei Antenne Brandenburg. Deutschlands bekanntester Hundetrainer ist bei uns bei Antenne Brandenburg, Martin Rutter. Wir möchten heute natürlich sehr gern Ihr üppiges Wissen zu Hunden anzapfen. Ich habe mir mal ein paar Mythen rund um den Hund rausgesucht und wüsste gerne, ob diese Mythen stimmen. Ja, Mythos 1, Hunde, die bellen, beißen nicht.
Ja, während sie bellen, beißen sie nicht, das stimmt. Aber natürlich kann Bellen eine totale Vorstufe von ernstzunehmender Aggression sein. Also Hunde haben ja ein breites Spektrum an Lautäußerungen. Bellen ist eins davon. Ein Hund kann freudig erregt bellen, ein Hund kann aggressiv bellen, ängstlich bellen, unsicher bellen, sehnsüchtig bellen. Aber ich muss die ganze Körpersprache betrachten. Also ich kann so als dicke Faustregel sagen, je weicher der Hund in seiner Körpersprache ist, je weniger bedrohlich ist er. Wenn ein Hund jetzt aber da am Zaun steht, der ganze Körper ist steif, der starrt dich an und der bellt tief, dann würde ich mich auf dieses Sprichwort nicht verlassen.
Okay, also sagen wir mal, in Teilen gültig, dieses Sprichwort.
Jo.
Ja. Mischlingshunde, Mythos Nummer 2, Mischlingshunde sind gesünder als Rassehunde.
Oh, das ist ein komplexes Thema. Also man sagt ja immer so, die Mischlinge werden älter, sind gesünder, intelligenter. Es gibt da aber keine wirklich validen Statistiken zu. Trotzdem muss man sagen, dass also der Genpool bei allen Rassen, die wir hier aktuell haben, so klein ist, dass es da mehr zu genetisch bedingten Erkrankungen kommt, als Hunde, die so Zufallsverpaarungen sind. Aber wenn ich natürlich jetzt hingehe und sage, ich nehme von mir aus eine Kreuzung aus einer englischen Bulldogge, die kaum atmen kann, und einem Golden Retriever-Rüden mit einer schönen Hüftgelenksdysplasie und die sollen jetzt Welpen machen. Ich meine, dann ist ja klar, dass da keine gesunden Welpen rauskommen können.
Gut, kommt also auf den Einzelfall an. Und Mythos Nummer 3, Hunde dürfen keine Schokolade essen.
Oh, das ist überhaupt kein Mythos, denn tatsächlich ist in Schokolade ein Stoff, der heißt Theobromin. Und je dunkler die Schokolade ist, je höher ist der Anteil. Also das heißt, wenn man jetzt eine hochwertige Schokolade, 70% Kakaoanteil, wenn da ein Dackel 100 Gramm von frisst, kann er ein richtig ernstes Problem kriegen. Wenn jetzt ein Golden Retriever mit 30 Kilo, ja, ich sag mal, ein Riegel Kinderschokolade frisst, da passiert erstmal gar nichts, da ist die Verpackung gefährlicher. Aber trotzdem, zu Weihnachten, soweit ist es ja nicht mehr, echt aufpassen, weil da viele, viele Risiken sind und vor allen Dingen auch Nüsse. Da kann man mal kurz darauf hinweisen.
Ah,
weil,
okay.
Also zum Beispiel Macadamiennüsse sind für Hunde hochgiftig. Also ein Hund mit 20 Kilo, eine Handvoll Macadamiennüsse können ihn umbringen.
Also mit Lebkuchen unbedingt aufpassen. Eher weg
auf
vom
jeden
Hund.
Fall.
Ei,
ein sonniger Sonntag in Brandenburg und hier ist immer noch die Antenne-Sprechstunde mit dem Hundeprofi.
Antenne Brandenburg.
Wie ist das eigentlich? Hundebesitzer duzen sich doch immer, ne?
Ja, ich hab ja sowieso die totale Duzeritis. Das ist wirklich eine,
weil ich habe gerade festgestellt, dass ich so stiff mit Sie begonnen habe.
Ja, pardon.
So, sollen wir aufs Du upgraden?
Ja, total gerne. Also ich werde von meinen Kindern schon immer gemaßregelt, weil ich ja wirklich jeden duze. Das ist so ein bisschen Berufskrankheit. Ich habe ja vor 2 Jahren ein Interview mit Annalena Baerbock gemacht und habe die natürlich wie selbstverständlich geduzt. Die fand das auch sehr entspannt, aber ich habe natürlich auch schon mal erlebt, dass Leute irritiert geguckt haben.
Martin Rutter, heute bei Antenne Brandenburg, Sie haben es mitbekommen. Du bist auch Hundeschuldirektor. Was sind denn die größten Fehler, die Menschen mit ihren Hunden machen können?
Also erstmal fängt das bei der Auswahl des Hundes an. Also Menschen machen sich eigentlich relativ wenig Gedanken, was passt eigentlich zu mir. Immer noch ist das Hauptkriterium, wonach die einen Hund aussuchen, die Optik. Die sagen, ja, finde ich schön. Aber was für Charaktereigenschaften der hat oder was für genetische Veranlagung der hat, damit beschäftigen die sich gar nicht. Also Klassiker, alleinerziehende Mutter, 3 Kinder im Grundschulalter, kauft sich einen Jack Russell Terrier. Das ist zum Scheitern verdammt. Also du hast 3 quirlige Kinder, dann hast du noch so einen quirligen Hund. Das kann nicht funktionieren. Also lasst euch beraten, bevor ihr euch einen Hund anschafft. Also geht da zu Profis und sagt, was passt eigentlich zu mir. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Menschen aus meiner Sicht extrem unterschätzen, welche Ansprüche ein Hund an uns hat. Der erwartet, dass wir ihn beschützen, dass wir ihn beschäftigen, dass wir ihn zur Ruhe kommen lassen. Und das wird ganz oft unterschätzt. Und dann, glaube ich, ist das dritte Thema immer noch die extrem starke Vermenschlichung. Dass man die Erwartungshaltung hat, der Hund soll sich gefälligst auch wie ein Mensch benehmen. Also jetzt mal als Beispiel, warum gehen wir eigentlich mit dem Hund spazieren? Wir wollen abschalten, wir wollen die Alltagssorgen vergessen, wir wollen durch die Natur schlendern. Der Hund hat aber schon 6 Stunden zu Hause abgeschaltet und hat sich entspannt. Und der möchte jetzt im Park was erleben und im Wald. Und da einfach nur Leine ab und viel Spaß ist für die meisten Hunde viel zu wenig.
Martin Rutter ist bei uns hier bei Antenne Brandenburg, hat gerade ein neues Buch geschrieben. Martin, da geht es um einen Instinkt, den ja vermutlich mal als Laie jeder Hund hat oder das Jagen. Oder gibt es auch Hunde, die sich sagen, nee, lass mal, ich krieg eh alles vor die Nase gesetzt, wozu jagen?
Ja, das wäre schön. Also wenn es dazu führen würde, dass wir dem Hund nur alles vor die Nase setzen, dann geht der nicht mehr jagen. Wäre natürlich toll. Aber unsere Hunde gehen ja nicht mehr biologisch funktional jagen. Das heißt also, die Hunde, die wir haben, die gehen nicht jagen, weil sie essen wollen. Das Problem ist, dass die Hunde beim Jagen selber Hormonschübe bekommen. Und diese Hormonschübe sind dann das belohnende Verhalten. Das heißt, selbst wenn er den Hasen gar nicht fängt oder das Reh nicht bekommt, hat er trotzdem ein gutes Gefühl während des Jagens. Und diese Hormone, unter anderem Serotonin, haben einen hohen Suchtfaktor für diese Hunde. Das heißt, wenn die in einer gewissen Lebensphase das immer wieder gemacht haben, werden die Junkies, die wollen das immer wieder. Und da sind eigentlich alle Hunderassen für empfänglich. Die einen mehr, also die reinen Jagdhundrassen natürlich viel mehr. Aber was wir eigentlich machen wollen, und das beschreiben wir in dem Buch eigentlich auch ganz ausführlich, was könnten Alternativen sein? Also wir müssen versuchen, es zu kanalisieren. Das kann dann ein Training mit einer Reizangel sein, das kann sein, wir legen eine Fährte, wir machen Suchspiele. Also viele Jagdhunde oder Hunde, die jagdmotiviert sind, kann man so schön kanalisieren, indem sie zum Beispiel lernen, Familienmitglieder zu suchen. Also Spaziergang mit den Kindern im Wald, so der Hund bleibt kurz im Auto, die Kinder verstecken sich, Hund lernt, die Kinder zu suchen.
Ja, meine Eltern hatten mal einen Rauhaardackel. Ich glaube, da ist der Jagdtrieb immer sehr stark ausgeprägt. Ja. Also da muss man sich wirklich auch ein bisschen kümmern. Gibt es denn aber auch Hunde, wenn man, sagen wir mal, eher ein Stadtmensch ist, eher ein bisschen ruhiger lebt und das Wohngebiet vorwiegend aus Betonstraßen besteht, dass man sich da auch einen Hund halten kann, ohne dass der einem da permanent durch die Gegend rennt?
Ja, die gibt es ja bei Toys R Us, die haben eine Batterie im Hintern. Aber nein, also Spaß beiseite, natürlich kann man einen Hund auch in der Stadt halten. Du kannst prima einen Hund im 10. Stock in einer kleinen Wohnung halten, weil ein Hund, der gut ausgelastet ist, der ruht zu Hause. Also ich habe als Student auf 16 Quadratmetern mit einem Kumpel und 2 Hunden gelebt. Aber es geht darum, dass ich den Hund auslaste. Also der Hund muss ein Recht haben, mit anderen Artgenossen zu kommunizieren, auch Wald und Flur kennenzulernen. Aber du hast natürlich recht, ich würde jetzt in der Innenstadt von Berlin, Potsdam oder sonst wo, würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen zum Beispiel sehr territorial veranlagten Hund kaufen. Da würde ich eher mal ins Tierheim schlendern und gucken, dass ich da was Nettes finde.
Ja, da sprechen wir nachher auch noch drüber. Die Tierheime sind voll und da freuen sich viele Hunde über ein neues Zuhause. Aber da muss man auch ein paar Sachen beachten. Das machen wir dann später mit Martin Rütter. Er ist bekannt aus Funk und Fernsehen, hat einen eigenen Podcast, Tierisch-Menschlich, hat zahlreiche Bücher geschrieben und heute Nachmittag läuft, glaube ich, bei deinem Haussender RTL eine neue Folge der Unvermittelbaren. Martin Rütter ist bei uns, da vermittelst du Tierheim. Hunde, die keiner haben will. Was sind denn so die größten Ausschlusskriterien eigentlich deiner Erfahrung nach?
Also ich habe jetzt wirklich 22 Jahre Fernsehen gemacht, aber kein Projekt geht uns allen so ans Herzen wie die Unvermittelbaren. Denn das sind dann Hunde, die entweder schon so viel auf dem Kerbholz haben, dass sich keiner mehr rantraut, oder die einfach, und jetzt wird es echt bitter, alt sind, dick sind, hässlich sind, denen fehlt ein Bein, ein Auge, ein Ohr. Und die Menschen sagen einfach, nee, ist mir nicht schön genug. Mhm. Und das ist echt hart. Und deshalb ist dieses Projekt ein sehr, sehr wichtiges Projekt, weil das den Tierschutz ja total fördert. Und wir immer wieder zeigen, guck mal, dieser Hund galt jetzt als unvermittelbar. Überall haben sie alle gesagt, der reißt nur das Haus ab. Wir trainieren mit dem, wir unterstützen euch, wir helfen euch. Und die Leute sind so happy danach und merken, boah, krass, wie der Hund sich entwickelt hat. Oder wir haben jetzt einen Hund, der an den hinteren Beinen gelähmt ist, aber völlig fröhlich ist, 2 Jahre alt, der ist gewöhnt, einen Rolli hinter sich herzuziehen. Das ist einfach nur ein lustiger, fröhlicher Hund. Und die Menschen sagen aber, weiß ich nicht und ach, ich traue mich nicht. Und wenn die den einmal kennengelernt haben, da geht die Sonne auf. Und deshalb ist das so ein, finde ich, ganz, ganz wichtiges und tolles Format, was auch in Kooperation mit dem Deutschen Tierschutzbund stattfindet.
Ja, ja, man muss tatsächlich ja auch gucken, passt das irgendwie auch in meinen Alltag? Kann ich mich da wirklich genug kümmern um diesen Hund? Also wenn ich zum Beispiel höre, dass ein Hund regelmäßig eine Spritze braucht, dann denke ich mir, kriege ich sowas hin? Ja? Oder teure Operationen, das ist ja dann auch oft eine Geldfrage. Also was sollte man im Vorfeld auf jeden Fall klären?
Was wir machen ist, die Menschen bewerben sich. Wir erstellen ein Profil des Hundes. Das heißt, das Tierheim sagt uns, wie sie den einschätzen. Dann fahren Trainer von mir vor Ort dahin oder ich fahre dahin und dann finden wir eine gemeinsame Einschätzung und sagen, diese Menschen suchen wir. Dann bewerben sich Menschen, manche fallen durchs Raster, wo wir sagen, ja, das ist, ich liebe das, dass ihr euch bewerbt, aber dem Hund seid ihr nicht gewachsen oder eure Lebensumstände geben das nicht her. Also Klassiker, wir haben jetzt gerade einen extrem stürmischen Hund, 45 Kilo, total freundlich, netter Hund, aber der geht über Tische und Bänke. Wenn sich da jemand bewerbt, der 2 Kinder hat, die 3 Jahre alt sind, dann gehen wir den Hund da nicht hin. Dann rechnen wir den einmal vor, was kommen für Kosten auf dich zu. Also manche Hunde, wie du schon gesagt hast, wir haben einen, der hat eine chronische Herzerkrankung, der braucht jeden Monat Medikamente für etwa 200 Euro. Wir, auch das unterstützen wir natürlich. Wir suchen dann oft Spender oder Förderer. Also an den Finanzen lassen wir es da in dem Fall nie scheitern.
Also um solche Schicksale geht es in den Unvermittelbaren. Und die meisten der Unvermittelbaren, das ist vielleicht die gute Botschaft, die finden dann auch irgendwann jemanden, der sich um sie kümmert.
Absolut.
Bei uns ist der Mann, dem die Hunde vertrauen, Martin Rütter. Martin, du hast selbst mal gesagt, wenn ich ein Hund wäre, dann wahrscheinlich eine Mischung aus Hütehund und Terrier. Wodurch würde sich denn diese Kombi auszeichnen?
Naja, guck mal, der Hütehund ist vom Typ her ja jemand, der gerne arbeitet. Also Langeweile kann der nicht ab. Das ist bei mir genauso. Wenn ich in Urlaub fahre, dann nehme ich mir vor, jetzt schalte ich mal ab und das geht 3 Stunden gut. Und dann muss ich irgendwas machen, ich habe dann Hummeln im Hintern. Und der Hütehund braucht auch Abwechslung. Also für mich ist auch immer dasselbe machen zu müssen echt Folter. Und der Terrier, der hat ja so einen ganz eigenen Kopf. Und wenn der was will, dann setzt der das durch. Und das ist bei mir auch so. Ich habe in meinem Leben als Hundetrainer natürlich oft gehört, nee, das geht nicht und so macht man das nicht. Und auch in Fernsehsendern oft gehört, das will doch keiner sehen. Und dann habe ich aber so eine unheimliche Leidenschaft dafür, dass ich dann echt sehr penetrant und stur sein kann.
Ja, du hast Tierpsychologie studiert, hast mittlerweile auch eine Fernsehproduktion, veröffentlichst Ratgeber und wolltest aber früher eigentlich Sportreporter werden. Was hat dich von diesem Pfad eigentlich abgebracht?
Also ich habe ja tatsächlich an der Sporthochschule in Köln Sport studiert, auch wenn man es nicht mehr sieht. Das ist aber die Wahrheit. Ich war da eingeschrieben und wollte Sportreporter werden, weil mein Fußballtalent und der Fleiß niemals zu einer Profikarriere gereicht hätte. Aber ich liebte das drumherum und habe als Kind schon, wenn Länderspiele waren, Ton weg und dann musste ich das kommentieren und habe die Familie gequält damit. Und dann habe ich das auch gemacht und habe aber während des Studiums angefangen, mit Hunden zu trainieren. und habe dann die Sporthochschule ist in Köln und diese Sporthochschule ist in so einer besserverdiener Wohngegend und habe da für ältere Leute Hunde ausgeführt. Und dann sprach sich so schnell rum, ey, wenn der Student mit dem Hund unterwegs war, ist der Hund total entspannt, irgendwas läuft da. Und dann hatte ich schon im dritten Semester, ich glaube, knapp 50 Hunde, die ich betreut habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, das macht so einen Spaß und das ist so eine Leidenschaft, ich mache das jetzt in Vollzeit und habe das Studium dann an den Nagel gehängt.
Ja, und so kommt das, dass man über Umwege manchmal sein wahres Talent herausfindet. Das ist doch auch schön.
Ja, und ich habe heute noch Journalismus und das, was du jetzt zum Beispiel machst, das ist immer noch etwas, was ich total geil finde, weil du lernst verschiedene Menschen kennen, du musst dich darauf einstellen und ich würde auch heute gerne noch eine Sportsendung machen und Katrin Müller-Hohenstein vom Sportstudio hat mir versprochen, mit mir mal eine Doppelmoderation zu machen. Aber erst dann, wenn der FC Köln deutscher Meister wird. Also mit anderen Worten, nie.
Nie, ja. Antenne Brandenburg, der Sonntagmittag. Wir sind angelangt beim Antenne-Fragebogen für unseren Gast Martin Rutter. Martin, kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Ja. Wie viele Gerichte kannst du auswendig kochen?
Boah, ich würde sagen 12.
Zum Beispiel eins?
Also ich koche inzwischen vegan. Mhm. Ich bin sehr guter Experte in verschiedenen Suppen. Ich mache einen sehr guten veganen Burger.
Ja.
Ich mache eine sehr gute Bolognese. Mhm. Auch vegan. Ich mache gute Salate. Und ich kann inzwischen Nudeln ganz gut selber machen.
Ah, okay. Das ist ja auch ein Talent. Ja. Welche kindliche Abneigung hast du nie überwunden?
Auf Essen bezogen?
Ja, generell.
Boah, ich habe jetzt spontan was gedacht, aber ich frage mich, ob ich das aussprechen sollte.
Ach so.
Also tatsächlich habe ich mich als Kind, ich sage das jetzt einfach, vielleicht werden mich jetzt auch Psychologen anschreiben, ich habe mich als Kind bei Wetten, dass vor Thomas Gottschalk geekelt.
Wirklich?
Und das ist wirklich echt, ich kann es dir nicht erklären, warum das so war. Ich habe Wetten, dass geliebt, ich bin ja dann erstmal mit Frank Elstner sozusagen aufgewachsen und dann übernahm Thomas Gottschalk und ich fand den immer so ein bisschen so, ganz komisch, ne?
Ja.
Und dann habe ich den vor vielen, vielen Jahren mal in einer Sendung, in einer Spielsendung kennengelernt und habe mit ihm eine Spielsendung gemacht und habe ihm das erzählt backstage.
Ja.
Und habe das, weil es ja überhaupt nicht böse, also ich habe ja überhaupt nicht böse gemeint. Ich fand den fast so gruselig irgendwie und dann hat er total gelacht und wir haben beide drüber gelacht. Und das hat irgendwie auch nie aufgehört.
Der Vorbehalt besteht immer noch, oder?
Ja, also sagen wir mal so, ich kenne den ja privat nicht genug, um den jetzt privat beurteilen zu können. Mhm. Aber natürlich ist ja klar, heute weiß ich, dass ich, glaube ich, so dieses nah ranrücken an die Leute komisch fand. Mhm. Weil ich bin als Kind ja, also die Kindheit war nicht ganz so behütet, meine Eltern waren also nicht sehr geeignet als Eltern. Und ich glaube, dass ich so dieses hatte, man muss mal so überlegen, wem vertraut man und wem nicht. Und bei ihm hatte ich immer so das Gefühl, als ich so 13, 14 war, boah, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen könnte.
Ja.
Ich kann das schlecht erklären und das ist jetzt auch, ich weiß auch nicht, ob das schlau ist, dass ich das jetzt hier erzähle. Das ist auch überhaupt kein Thomas Gottschalk-Bashing. Das ist wirklich, das habe ich nicht abgelegt. Ich weiß auch nicht, warum.
Ein Grundgefühl und manchmal kann man solche Dinge nicht erklären.
Ja.
Gibt es etwas, in dem du gern richtig gut wärst?
Boah, ich würde unfassbar gerne singen können. Und ich erlebe das immer, weil, guck mal, wenn ich auf Tour bin, ist das ja für mich immer noch so surreal. Also, weißt du, dann bin ich in Berlin vor 10.000 Leuten und da ist dann Stimmung in der Hütte, die Leute lachen 2 Stunden, es wird auch mal ernst und so weiter. Und die Leute sind auch bei mir, aber es ist keine gemeinsame Party.
Ja.
Und so sehr die Leute mit mir empathisch sind, ist das keine gemeinsame Party. Aber ich glaube, dass wirklich das größte Gefühl ist, was ein Mensch kriegen kann, auf einer Bühne zu stehen und die Menschen singen deine Lieder mit. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, lieber ein erfolgreicher Sänger wäre.
Ab morgen ist er wieder auf Tour. Martin Rutter, der Hundeprofi, der will nur spielen, so heißt das aktuelle Programm, Martin. Da kommst du ja ordentlich rum. Was mich mal interessieren würde, gibt es eigentlich sowas wie geografische Hundepräferenzen in Deutschland? Gibt es da gewisse Tendenzen und Trends?
Nee, das nicht. Also das ist das, was es für mich ja auch, ich höre von anderen Bühnenkünstlern immer, boah, in der und der Region tut man sich schwerer, wenn du da spielst, oh, da musst du aufpassen, das habe ich nie. Da ist jeden Abend von Sekunde 1 an Halligalli in der Hütte, weil die Menschen mit ähnlichen Problemen oder mit ähnlichen Leidenschaften kommen. Also ich glaube, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen einer Großstadt und einer ländlichen Region. Aber an einem Abend auf der Bühne spüre ich das keine Sekunde.
Ja, man ist auf jeden Fall unter Gleichgesinnten bei so einer Show. Welche Phänomene wirst du in der aktuellen Show besprechen? Was werden wir über Hunde lernen können?
Ja, also diesmal gibt es ja so eine Reise von Geburt des Hundes bis auch, Achtung Trommelwirbel, zum Sterben. Das heißt, was diesmal sehr ungewöhnlich ist, eigentlich lässt du eine Show enden mit einem großen Knall und einem großen Lacher. Und das habe ich auch immer so gemacht. Aber diesmal reden wir darüber, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich Abschied nehmen muss. Denn das, was ich gemacht habe bei meinem ersten Hund, ich habe mir im Grunde die letzten 3 Lebensjahre mit dem Hund versaut, weil ich 3 Jahre lang nur Angst davor hatte, dass er stirbt. Und es war ein total dominantes Thema und ich habe nur immer gedacht, oh Gott, bald stirbt die, oh Gott, bald stirbt die. Und dadurch war die Leichtigkeit weg. Und ich möchte, wenn ich jetzt bei der Zugabe über Sterben rede, möchte ich den Leuten Mut machen und sagen, erstmal, ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr nicht den richtigen Moment spürt. Denn die Menschen haben natürlich unheimliche Angst davor, wirklich zu merken, ist es jetzt vorbei oder muss ich eine Entscheidung treffen? Jeder Hundehalter wird das spüren. Das weiß nicht der Tierarzt besser, nicht die Tierarzthelferin, nicht die Oma. Du wirst das spüren. Ich hatte irre Angst davor, aber ich habe es gespürt und jeder andere wird es auch spüren. Das ist Punkt 1. Aber ich möchte den Leuten Mut machen mit dieser Geschichte. Vor allen Dingen auch zu sagen, ja, wir können traurig sein und wir werden traurig sein, wenn der Hund stirbt. Aber bis dahin, lass uns diese tolle Zeit noch genießen, auch wenn er alt und tüdelig und dement und sonst was ist. Es ist eine wundervolle Zeit und diese Traurigkeit darf erst kommen, finde ich, wenn er beerdigt ist.
Ist ein wichtiges Thema und gut, sich da mal mit zu beschäftigen mit einem Experten und noch besser, wenn man zwischendurch auch mal ein bisschen lachen kann. Am 11. Dezember in der Stadthalle Cottbus, 14. Februar, wir planen schon mal bis ins nächste Jahr, dann im Berliner Tempodrom. Martin Rutter wieder auf Tournee. Martin, alles Gute und was wünscht man einem professionellen Hundetrainer? Immer eine Handvoll Leckerli in der Bauchtasche oder was kriegt ihr so auf den Weg?
Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist aber, ja,
kann man so sagen. Lassen wir mal so stehen. Ja. Martin Rutter, herzlichen Dank.
Danke dir.
Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. Auch im Internet unter antennebrandenburg.de.